Ihr hört Laufe und Verzelle, euer Podcast aus Kölle mit der wunderbaren Diana und Julius.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren grandiosen Folge von eurem Lieblingspodcast Laufe und Verzelle, Folge 1790. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Ich glaube, wir sind irgendwo in unseren 70ern mittlerweile. Und damit begrüße ich natürlich auch mit einem tosenden Applaus und unter ganz großem Geröhle Diana, meine kongeniale Partnerin in diesem Podcast. Hallo Diana.
Hallo Julius. Für unsere 70er haben wir uns verdammt gut gehalten, möchte ich sagen.
Das möchte ich allerdings auch sagen. Also wenn ich wirklich mal so 75 bin und dann noch so jutrupp wie wir beide, dann unterschreibe ich das jetzt sofort. Vielleicht sitze ich dann nicht mehr mit dir zusammen in dieser meiner Küche, sondern in einem richtigen Podcast-Studio. Wer weiß, wo uns diese Reise noch hinführen wird. Was haben wir denn heute vor in der heutigen Folge? Was ist unser Goal? Was wollen wir erreichen?
Erreichen wollen wir, dass die Hörerinnen und Hörer da draußen sich schon einen Begriff machen können, was es mit dem Veedel Köln-Ossendorf auf sich hat. Ja. Ist es da schön? Kann man da wohnen? Was kann man da erleben? Unter welchen Umständen kann man da wohnen? Freiwillig, unfreiwillig? All diese Dinge, das werden wir erörtern. Und dafür haben wir auch gestern krasse Recherche betrieben, oder?
Krasse Recherche bin ich ja, du hast mich das gelehrt, jetzt immer ein bisschen vorsichtig mit, aber wir haben einen krassen Überflug über das Veedel gewagt. Überflug passt auch ganz gut, denn dort gibt es ja auch einen Flugplatz. Naja, auf jeden Fall waren wir tatsächlich dort. Wir waren bei IKEA wieder mal fürstlich gespeist dort und haben auch uns allerhand andere Sachen dort im Veedel angeguckt. Wo wir nicht geklingelt haben, verraten wir euch vielleicht später noch. Werden wir auf jeden Fall später verraten, wo wir nicht geklingelt haben. Diana weiß schon, was ich sagen will.
Ehrlich gesagt gucke ich dich gerade so ein bisschen fragend an, aber ich finde das gut, dass du das als wissenden Blick deutest, dann kann ich offensichtlich meine absolute Dämlichkeit gut verstecken.
Man versteht sich halt blind seit all den Jahren, weißt du, in so einem langen Podcast-Geschäft, wie wir jetzt schon drin sind, da versteht man sich blind. Diana hatte auch gerade die Augen komplett zu, also ich konnte den gar nicht interpretieren, den Blick.
Ich habe eigentlich geschielt, beziehungsweise wenn ich die Augen zumache, dann sieht das keiner, weil ich habe mir meine Augen auf meine Augenlider tätowiert. Das heißt, ja. Niemals wird mich jemand dabei erwischen, wie ich schlafe. Ist mir sehr wichtig.
Vor dieser Tätowierungsmaßnahme hatte Diana übrigens so eine Brille mit geöffneten Augen drauf. Die hat sie dann auch, während wir gepodcastet haben, immer sehr gerne getragen, um mich zu täuschen, dass sie noch dabei wäre und noch zuhört, was ich hier wieder am Sabbeln bin. Genau, aber wir haben uns Ossendorf ausgesucht oder gar nicht ausgesucht, weil ihr kennt das ja, die meisten von euch sind ja wirklich treue HörerInnen. Also wir ziehen ja immer das nächste Veedel. Das war jetzt ein bisschen unterbrochen, weil wir ja, wie ihr ja auch durch eure Streamings bewiesen habt, eine supergeile neue Rubrik eingeführt haben, die heißt Kaffeekuchen. Wir waren noch im Urlaub in Lübeck und ja, da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr auf euch zu, was auch diese Rubrik Kaffeekuchen, das kann ich an der Stelle nochmal verraten, ja auch noch so offenbart, denn da waren wir auch noch ganz fleißig. Also wir haben unsere Sommerferien ganz gut genutzt und wir sind, glaube ich, einer der produktivsten Podcasts, wahrscheinlich innerhalb Deutschlands, behaupte ich jetzt mal, während der Sommerferien.
Ich bin auch relativ stolz auf uns, oder was heißt relativ? Ich bin stolz auf uns, Punkt.
Ja. Finde ich auch gut so. Ich glaube, die amerikanischen Podcasts, die ziehen auch durch immer, aber wir haben uns denen jetzt angepasst und ziehen auch durch. Und so werden wir eben heute ein bisschen über Ossendorf quatschen, haben uns dazu auch wirklich allerhand aufgeschrieben. Wir werden es, so wie ihr es kennt, natürlich auch mit unseren bekannten Rubriken anfüllen. Also es wird natürlich eine Mietspiegelung geben, es wird einen Veedelscheck am Ende geben und ihr kennt all diese Sachen. Machen wir heute eigentlich das kleine Ostermännsche?
Ach so, nee, wer wäre denn dran gewesen? Ich glaube du, ne?
Ich wäre tatsächlich dran gewesen, aber ich sag's jetzt mal so, ich schieb das nach. Ich mache in der nächsten Folge, mache ich dazu so Strafe, es ist aber keine Strafe, das muss ich wirklich sagen. Ich mache dazu zwei Ostermensche, okay?
Okay, oder du machst eins und ich mache eins. Ja, genau. Und auch noch kleine Korrektur, eine Mietspiegelung wird es heute nicht geben, weil ich habe keine freien Mietwohnungen in Ossendorf gefunden und anscheinend gibt es auch keine freien Mietwohnungen in ganz Köln, wie die Wohnungssuche aktuell anscheinend generell. Also die spuckt auf jeden Fall generell ungefähr nichts aus.
Mein Gott, vielleicht können wir ja mit KI ein paar Wohnungen erzeugen, die es dann nicht wirklich gibt, aber es wird einem zumindest vorgegaukelt, dass die da wären. Vielleicht wäre das eine Idee. Auch so Häuser, weißt du, die an den Straßen jetzt einfach so projiziert werden. Die sind gar nicht da, aber wir bilden uns auf jeden Fall ein, es gäbe ein paar Wohnungen. Ja, traurig. Für mich bedeutet das allerdings weniger Schneidearbeit, worüber ich mich dann ja auch jetzt freuen kann einfach. Ich freue mich über die Tristesse der Kölner Mieten und der Mietangebote, aber ich muss weniger schneiden. Auch nicht verkehrt. Ja, ich würde sagen, dann steigen wir ein in Ossendorf. Oder was hast du noch, was du unseren Hörern vorher mit auf den Weg geben möchtest?
Habe ich nicht, aber ich wollte vorschlagen, ob wir mit IKEA anfangen wollen, ja. Denn so sind wir ja auch gestern wirklich eingestiegen, beziehungsweise doch, mir fällt eine Sache noch ein. Und zwar, bevor wir loslegen, ihr kennt das ja von uns, normalerweise sind wir bei Laufe und Verzelle, deswegen heißen wir ja auch so, unterwegs und laufen und dabei erzählen wir euch was über das Veedel oder in den letzten Folgen haben wir auch oft gemacht, dass wir mal irgendwo Halt auf einer Parkbank oder in irgendeiner verlassenen Ecke im Wald machen,
ja.
Und dann eben erzählen, was wir gerade gesehen haben. Das ist heute nicht der Fall. Wir haben gestern uns das Veedel angeguckt und heute nehmen wir auf in der Privatsphäre von Julius Wohnung. Und das liegt einfach daran, dass es gestern schon sehr spät war und wir irgendwann keinen Bock mehr hatten. Nur volle Transparenz. Genau, und jetzt können wir eigentlich starten. IKEA, das war auf jeden Fall ein sehr schöner Grund, nach Ossendorf zu fahren, ja. Wie immer.
Kann ich kurz, bevor wir mit IKEA nochmal noch eine Sache kurz einstreuen, ich würde vielleicht ganz kurz nur sagen wollen, weil wir das tatsächlich auch manchmal vergessen und manchmal ganz erst am Ende sagen, möchte ich vielleicht für die Leute, die wirklich gar keine Ahnung haben, wo dieses Ossendorf überhaupt ist, vielleicht ganz kurz noch vorher sagen, wo ist denn Ossendorf überhaupt? Also Ossendorf ist ein linksrheinischer Stadtteil oder linksrheinischer Stadtteil, das könnt ihr euch aussuchen, also auf der guten Seite von Köln und im Westen gelegen. Vielen wird das eben dadurch bekannt vorkommen, dass wir wahrscheinlich da schon mal bei IKEA wart, weil wenn man nicht nach Godorf zu IKEA fährt, wo wir auch übrigens schon mal waren in einer Folge, dann fährt man eben nach Ossendorf zu IKEA. Das Gute an dem IKEA in Ossendorf ist, dass man den sehr gut mit der 5 erreichen kann. Und jetzt möchte ich Jana auch gar nicht weiter unterbrechen. Ich will nur noch sagen, Ossendorf, was mich ein bisschen verwundert, gehört zum Stadtbezirk Ehrenfeld. Ich finde das irgendwie so nicht ganz passend, aber es gehört dazu.
Ossendorf ist der unehrenfeldigste, ja, ne? Ehrenfeld-Stadtteil, ja. Auf jeden Fall, ja.
Total modern irgendwie in meiten Teilen mittlerweile, da gerade um IKEA rum, voll viele neue Wohnungen und der Rest passt irgendwie auch, ist halt gar nicht hip. Ja.
Extrem seelenlos, ja. Irgendwie auch, obwohl da so viele Menschen wohnen, aber ja. Das ist halt, wenn da in so ein Industriegebiet Batterien über Batterien an so Neubauwohnkomplexen reingezimmert werden. Ja, so Wohnsiedlungen und sonst ist da aber halt nicht so viel, ja. Ne? Du kannst halt nicht auf die Straße gehen und dann ist da mal ein Kiosk oder sowas, ne? Oder was hat man denn noch, so Cafés und irgendwie mal eine Kirche oder was man halt sonst so hat in einem Veedel. Das gibt's da einfach nicht, sondern ich glaube, noch vor 100 Jahren oder so war Ossendorf komplettes Brachland. Da gab's wahrscheinlich gar nichts. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht sonderlich belesen, was die Geschichte angeht. Aber so stelle ich es mir vor. Und dann haben die irgendwann gedacht, okay, da haben wir Platz für so ein paar Industriestandorte oder Büroräume oder so und für einen fetten IKEA und für einen Baby One und was es da sonst alles gibt.
Ja.
Irgendwann gab es dann Wohnungsknappheit in Köln und dann hat man sich gedacht, da in Ossendorf, da ist doch irgendwie noch massig Platz, da zimmern wir jetzt halt diese Teile hin.
Ja, es beschreibt das eigentlich ganz gut. Gerade der IKEA, wo der IKEA liegt, in dem wir ja gestern auch waren, das ist halt wirklich so ein krass riesiges Industriegebiet, aber eben an dieses riesige Industriegebiet noch rangepappt, so eine riesige neue Wohnsiedlung. Ja, wie du eben sagst, alle Häuser auch total gleich aussehen. Genau, und man sieht eben auch dadurch, glaube ich, auch kaum Leute auf der Straße, außer die Leute, die irgendwie zu 5 laufen, zu IKEA gehen und dann wieder zu 5 zurückgehen und wieder nach Hause fahren. Und den Rest, ich sag mal, durch Alt-Ossendorf fährt man auch einfach nur so durch. Ne? Also das ist jetzt auch nichts, wo man irgendwo mal aussteigen würde, Iltisstraße, schieß mich tot, sondern man steigt irgendwie immer erst in Neu-Ehrenfeld wieder aus. Also zumindest geht das mir immer so.
Ja, genau, Nussbaumer Straße oder da die andere Haltestelle, die in der Nähe vom Lenauplatz ist.
Wieso Berater?
Nee, die ist nicht. Nee, ich meine, wo man auch mit der 5 langkommt.
Ach ja, Iltisstraße ist das.
Die Iltisstraße? Ja, gut, genau. Dann die Iltisstraße, ja.
Was ja auch immer, hat mich schon auch immer total gewundert, warum man im Veedel so viele Sachen nach dem Iltis benannt hat. Also, weil da gibt es ja auch eine Iltis-Apotheke. Und ich denke mir immer so, der Iltis, also wer es mal googeln will von euch, ist jetzt auch nicht das prächtigste Tier so. Aber was noch ganz witzig ist, Diana, weil du hast nämlich komplett recht damit kommen wir gleich noch später in den Geschichtsteil dazu. Aber es war tatsächlich so, dass wirklich Ossendorf sehr lange auch sehr bäuerlich war, bevor da irgendeine Industrialisierung eingesetzt hat. Also du hattest mit dem Brachland schon mal total recht.
Ah ja, okay. Das mit dem Iltis, jetzt wo wir drüber reden, finde ich ganz interessant. Das würde ich gleich noch nachreichen. Wir machen ja vielleicht mal eine Aufnehmpause irgendwann. Dann gucke ich mir das nochmal an. Aber jetzt erstmal würde ich was zum IKEA erzählen. Wir sind da ja auch gestern einmal durchgelaufen. Relativ großes Teil. Haben gestern relativ wenig, ich sage heute sehr oft relativ, das macht aber nichts. Das ist relativ egal. Ist mir relativ egal. Wir haben gestern wenig da gekauft, wenig bis gar nichts. Ich habe einen Spannbettlaken für meine Matratze gekauft. Und einen winzig kleinen Blumentopf, weil ich eine Sukkulente habe, die ein Baby bekommen hat und die will ich umpflanzen. Und was hast du gekauft?
Ich habe gekauft so ein Überwurffell, was man so auf Sitze und so weiter draufschmeißen kann, also auf Sessel. Und dann habe ich gekauft einen neuen Duschvorhang und ich habe mir so ein neues Kissen gekauft, weil ich mal ein neues Kissen irgendwie brauchte, weil ich habe das Gefühl, meins ist so durchgelegen. Das waren meine drei Käufe. Und dann haben wir uns noch das 4er-Hotdog-Menü geholt. Ihr kennt das, das ist immer am Ausgang der Kassen. Also 4 Hotdogs mit Getränk war das für 10 Euro oder so. Und dazu haben wir uns nochmal schön 2 von diesen Zimtschnecken gegönnt. Also auch Premium-Abendessen.
Das war ein Premium-Abendessen. Als wir heute joggen gegangen sind, habe ich das immer noch in meinem Magen verspürt, auf jeden Fall.
Ja, es gab mir auf jeden Fall auch nicht die Energie, die ich mir erhofft hatte. Ich hatte das ja extra gegessen, weil wir heute joggen gehen wollten. hat aber nicht die. Es war okay, aber es gab mir nicht einen extra Kick. Ich glaube, ich steig doch auf Protein um oder so. Ich weiß noch nicht, muss
ich
mal gucken.
Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass du relativ schnell danach gesagt hast, dass du wieder Hunger hast und dann wolltest du eigentlich dir ja auch auf dem Rückweg noch einen Döner kaufen, ne?
Stimmt, ich wollte mir eigentlich noch einen Döner Neu-Ehrenfeld kaufen. Ist dann schiefgelaufen, weil gegen 9:30 hatte ich dann auch irgendwie keine Muße mehr dazu.
Ja. Ein paar Fakten über IKEA am Butzweiler Hof. Und zwar gibt es den seit 2009. Mhm. Das war die 44. Filiale, die in Deutschland eröffnet hat. Die zweite in Köln. Godorf war vorher dran.
Wollte ich gerade sagen, Godorf ist älter, ne? Ja.
Und ist tatsächlich die zweitgrößte IKEA-Filiale in Deutschland.
Echt?
Mhm. Größer ist nur eine in Berlin-Lichtenberg. Die ist 43.000 Quadratmeter groß. Und die in am Butzweiler Hof ist ganz knapp dahinter, 1700 Quadratmeter. Mhm. Und was meinst du denn, wie lange dauert es, so eine Filiale zu bauen? Also vom ersten Spatenstich bis zur Eröffnung, wie lange dauert das in Köln?
Meinst du nur das Gebäude oder dass das schon auch komplett befüllt ist dann, also mit Möbeln und allem, so diesen Ausstellungskram?
Ja, also
Da IKEA mir irgendwie immer als sehr effizientes Unternehmen vorkommt, die auch nicht so viel dem Zufall, glaube ich, überlassen und ein riesen Weltkonzern sind, sage ich, das dauert kein Jahr, unter einem Jahr.
Boah, sehr, sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendetwas, was so groß ist, in Köln so schnell gebaut werden kann. Es hat 313 Tage gedauert.
Wahnsinn, Wahnsinn. Also unter einem Jahr. Ja, es geht auch manchmal schnell, aber da muss halt die richtige Pressure dahinter sein. Ne?
Genau. Wahrscheinlich auch, weil es ja nur so Containerwände sind oder so. Zumindest ist die Optik dermaßen. Und die Möbel sind ja eh dann Einkauf. Ja.
Ich stell mir halt vor, dass die das genauso machen wie ihre Möbel. Weißt du, du hast einen so einen Grundriss und dann holen die Wände aus Schweden und dann stellen die auf und dann sind die eigentlich schon fertig.
Wahrscheinlich schon, genau. Und von IKEA aus ist es nur ein Katzenwurf zu einer anderen sehr berühmten Sache, die in Köln-Ossendorf steht, nämlich die MMC-Studios, beziehungsweise der Studiokomplex Koloneum, der ist da in der Nähe. Also direkt quasi, wenn man von der Haltestelle am Butzweiler Hof IKEA zum IKEA läuft und dann noch ein Stückchen weitergehen würde, am IKEA vorbei, auf der anderen Straßenseite, da sind diese MMC-Studios, die haben wir gestern gar nicht mehr gesehen, weil wir dann in eine andere Richtung gelaufen sind. Da befindet sich das aber. Und das ist ein sehr berühmte, das sind, ich sag mal, Banger der deutschen TV-Geschichte entstanden. Und ich dachte, ich lese mal einige vor.
Ja, gerne.
Ich hab mir mal die Zuckerstückchen rausgesucht. Mhm. Also noch ganz, ganz viele weitere. Aber für mich die absoluten Highlights waren so Sachen wie Richterin Barbara Salisch, Big Brother, aber nur Staffel 4 bis 13, also nicht die berühmte erste Staffel.
Die wurde ja in Hürth gedreht, glaube ich, ne?
Stimmt, die wurde in Hürth gedreht. Dann auch die Oliver Geissen Show. Und etwas, was ich tatsächlich gut finde, nämlich Joko gegen Klaas Duell um die Welt. Das ist eine der wenigen deutschen Fernsehshows, wo ich mich wirklich gefühlt in meinem Leben extra vor den Fernseher gesetzt habe, um das nicht zu verpassen.
Wow, das war noch vor der Mediathek, ne? Da setzte man sich noch vor ProSieben, um sowas zu schauen, Samstagabends, ne?
Ich glaube, da gab es sogar schon Mediatheken, aber
sie stecken wahrscheinlich noch in den Kinderschuhen.
Ja, ich glaube, du musst in den Rekorder reinreden.
Okay, sie stecken wahrscheinlich noch in den Kinderschuhen. Ich bin ja auch neu im Podcast-Business, deswegen muss ich das Mikrofon umschwenken. Was ich mich nur gerade gefragt habe, Joko und Klaas, ne? Um die Welt. Und dann waren die nur in Ossendorf? Das ist ja auch krass, ne?
Ja, es gibt ja, hast du diese Sendung schon mal gesehen, die Show? Da gibt es ja so einen Also in der Show geht es ja darum, dass sie ein Duell um die Welt führen. Mhm. Deswegen heißt die Sendung auch so. Und die stellen sich gegenseitig, also als die Sendung noch gut war, stellten die sich das gegenseitig. Mittlerweile haben die Prominente als Stellvertreter. Mhm. Und die, es gibt dann ein Team Joko und ein Team Klaas. Aber früher in der Sendung, also so ungefähr vor 7, 8, 9 Jahren oder so, da haben die selber diese Aufgaben erledigt, die es zu erledigen galt. Und das waren Aufgaben wie Reise zum Amazonas und Spiele mit einem Ureinwohnervolk, das ungefähr niemals weiße Menschen oder westliche Menschen oder überhaupt andere Menschen außerhalb ihres eigenen Stammes zu sehen bekommen, eine Runde Kniffel und mhm. versucht denen trotz Sprachbarriere dieses Spiel zu erklären.
Ja.
Sowas, ich erinnere mich an etwas, da war die Aufgabe, sich zwei riesige dicke Stahlringe in den Rücken stechen zu lassen und dann musste man sich an einem Bungee-Seil baumeln lassen. Mhm. Es gab auch so etwas, da musste der Joko, glaube ich, zwischen zwei Heißluftballons irgendwie balancieren, natürlich mit Sicherung. Und ja. um ihm einen extra Streich zu spielen, hatte man quasi so getan, als ob die Sicherung reißt. Und er hatte das Gefühl, dann in den Tod zu stürzen. Aber in der allerletzten Sekunde war er dann doch gesichert.
Oh, das ist richtig krass. Ja, das stimmt. Das ist heftig.
Ja. Ich glaube auch aus der Sendung, da bin ich mir nicht mehr sicher, ob das zu der oder zu irgendeinem anderen Joko und Klaas Övre gehörte, musste Joko den Tonmann Frank besoffen in Las Vegas heiraten. Ja, also all solche Sachen sind da schon passiert. Ich erinnere mich auch an eine sehr grandiose Folge mit H.P. Baxter, wo... Ich glaube, H.P. Baxter sollte Joko erschrecken und der durfte nicht schreien oder so. Irgendetwas. Teilweise sind die extra nach Polen gefahren, um den dann in ein Haus zu stecken. Und das Haus ist dann explodiert und man musste dann während der Explosion im Haus verweilen. Es gibt irgendwie alle möglichen grandiosen Folgen. Auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus will.
Ja.
Totaler Monolog. Ich bin offensichtlich voll das Fangirl.
Ich bin total begeistert, weil du ja, ich kann mich nämlich erinnern, dass du schon vor vielen Jahren da immer total begeistert von der Sendung gesprochen hast. Ich habe teilweise mit dir und anderen Freunden damals sogar auch mal so ein bisschen was davon geguckt, weil du uns da so reingezogen hast. Und dann war das so, ja, lass uns mal eine Folge Joko Klaas gucken. Echt? Ist der Hammer und so weiter. Ja, ja, daran erinnere ich mich noch. Ich habe mir nur gerade auch nebenbei so vorgestellt, dass die auch schon super lange läuft. Ne? Also die Sendung, du meinst ja, die läuft immer noch, ne? Also sind ja dann jetzt schon 10 Jahre oder so, die das machen?
Ja, ich glaube 10 Jahre. Wahnsinn, ja. Und es gibt in dieser Sendung damit ja unklar, es muss ja während die Sendung läuft ja auch irgendwie noch unklar sein, wer gewinnt. Mhm. Deswegen gibt es neben diesen Spielen, die im Ausland stattfinden, auch noch Studiospiele, wo man dann eben auch sich duelliert. Und die Insgesamtpunktzahl, die gilt am Ende. Ach, da fällt mir auch ein, eine sehr, sehr grandiose Folge war auch irgendwo, ich sag jetzt mal, ich glaube, da musste irgendwer von den beiden, ich glaube Joko auch wieder, ungefähr in die Anden reisen, dann da irgendwie von irgendeinem riesigen Berg so von so Killerbienen irgendwie den Honig abzapfen oder sowas. Also ich glaube, es gab auch ungefähr so Folgen, wo die sich mit irgendwelchen Drogen zugedröhnt haben und dann Aufgaben hatten. Also schon relativ herrliche Sachen. Es gab aber auch irgendwann mal ein bisschen eine Kontroverse darum, dass denen da eben jemand auf die Schliche kam, dass doch einige Sachen da nicht so ganz so spontan entstanden sind, wie sie es halt dargestellt haben. Ich glaube, in Wahrheit überrascht das überhaupt niemanden. Aber damals war das irgendwie so ein bisschen eine Enttäuschung dann doch.
Ah ja, okay. Wie sind wir jetzt denn? Wegen den Studios. Ich habe auch gerade überlegt, jetzt haben wir so einen Hops gemacht von Schöttbullar und Hotdogs nochmal rüber zum MMC-Studio. Und das ist ja auf jeden Fall dann anscheinend das Highlight-Format, was sie da produzieren. Oder gibt es noch weitere Formate, die da produzieren?
Also es gibt auch noch es gibt tausende Sachen, die dort produziert werden. Zum Beispiel auch eine Show, die ich noch nie geguckt habe, weil ich seit sehr langer Zeit keinen Fernsehen mehr außerhalb von Mediatheken gucke. Und zwar The Masked Singer. Das würde ich sehr gerne mal gucken. Ich hätte da mega Bock drauf.
Ja. Das sind so Fernsehsendungen, weißt du, die sehe ich dann immer hier in Köln nur auf so Plakatwänden, also die sich so drehen. Kennst du diese Litfaßsäule, die sich dreht? Da denke ich dann immer so, Mann, was alles für Shows gibt. Schon wieder wird irgendein Sänger gesucht oder so. Und dann ist es für mich immer so, ah ja, das, okay, jetzt weiß ich auch, wo das produziert wird. Aber das geht für mich auch immer völlig an mir vorbei, weil ich auch tatsächlich keine Live-Shows im Fernsehen gucke, nie.
Kennst du das Konzept von The Masked Singer?
Ja, ich glaube, ich habe das mal irgendwo gelesen, dass sich dann ein bekannter Sänger quasi verkleidet oder eben eine Maske oder sowas aufzieht und die müssen erraten, wer sich dahinter verbirgt, ne?
Genau, nur dass es nicht unbedingt Sänger sind, sondern Prominente sämtlicher Gattungen. Und genau, und die haben dann so riesige, weißt du, wie so ungefähr Freizeitpark-Kostüme an, wo du dann wirklich gar nicht mehr erkennen kannst, ob das Mann, eine Frau oder irgendwas dazwischen oder außerhalb ist, das sich darunter verbirgt. Und dann wird, glaube ich, sogar auch die Stimme ein ganz klein wenig verzerrt, sodass man jetzt auch nicht auf die allererste Sekunde errät, wer da drunter ist. Und dann müssen diese Prominenten da eben ordentlich performen und auch einen Song singen. Und ich glaube, es ist der Gewinner ist der als letztes erkannt wird oder so.
Ah, verstehe. Ja, ist eigentlich auch ein ganz interessantes Konzept. Stimmt, ja. Es ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Ja. Masked Singer. Ja, vielleicht mal auf die Watchlist setzen. Keine schlechte Empfehlung.
Ja. Dann noch eine Serie oder zwei Serien, die, glaube ich, aus den 90ern, die da auch im TV immer rauf und runter liefen, nämlich Nicola und Ritas Welt. Erinnerst du dich an die noch?
Ritas Welt erinnere ich mich tatsächlich noch. Das war ja das mit dem Supermarkt. Wie Gabi Köster, ne?
Genau. Ja. Nicola war, glaube ich, eine Krankenschwester, habe ich aber auch selbst nicht geguckt. Verbotene Liebe wurde dort anscheinend auch produziert. Außerdem auch die Innenaufnahmen des Films Fabelhafte Welt der Amelie.
Oh, wow.
Und ein Film, den ich sehr gerne noch sehen möchte, weil das einer der wenigen Vampirfilme gefühlt ist, die ich noch nicht gesehen habe, nämlich Only Lovers Left Alive von Jim Jarmusch. Kennst du den Film?
Habe ich auch nur von gehört, weil ich ja Jim Jarmusch-Filme eigentlich ganz cool finde, aber gesehen habe ich ihn nie.
Gut, dann wäre ich sehr dafür, dass wir den auf unsere Watchliste schreiben und irgendwie gucken, wo wir den mal herbekommen.
Ich werde bei der Videothek anrufen und nachfragen, ob die den noch da liegen haben, vielleicht auf VHS. Das wäre ja ganz nett. Ja, Wahnsinn, aber da geht es ja richtig ab. Sogar international wurde da ja schon ein bisschen was gedreht. Cool. Mhm. Ja, cool.
Genau, und wer darüber noch mehr erfahren möchte, man kann dort auch eine Studiotour machen. Ich habe auch geguckt, wir hätten zum Beispiel heute eine Studiotour dort machen können. Die kostet irgendwie immer so zwischen 11 und 18 Euro oder irgendwie sowas und geht so 60 Minuten oder 90 Minuten. Ich glaube, es gibt auch so verschiedene Themen der Studiotouren. Ja, müsst ihr mal gucken. Auf der Webseite findet man das auf jeden Fall, wenn ihr MMC Studios oder MMC Studios googelt und dann da auf Touren geht, dann könnt ihr da eine buchen.
Ja, sehr gute Empfehlung. Ich glaube, das wird auch für einige der euch da draußen wahrscheinlich interessieren. Also das würde ich auch mal machen. Das interessiert mich auf jeden Fall auch. Das müssen wir wirklich machen. Also das ist wirklich was, das ist ein bisschen Hollywood in Köln. Ja, es werden ja sehr viele Filme, wie man ja auch mal mitkriegt, so doch in Köln ja auch gedreht. Aber dass man so richtige Studios dann noch im Prinzip hier in direkter Nachbarschaft hier hat, das müssten wir auf jeden Fall mal auschecken.
Nach so viel Moderne hätte ich jetzt auf jeden Fall so ein ganz kleines bisschen Bock auf was Historisches. Ja. Hättest du vielleicht Lust, mir zu erzählen, wie eigentlich dieser Stadtteil seinen Anfang genommen hat?
Sehr gerne kann ich das machen. Ich habe mich da auch mal wieder kurz gehalten, aber ich glaube, es einen kleinen Eindruck wird das Ganze geben. Ich werde allerdings ein bisschen mehr Geschichte jetzt machen, indem ich auch auf eine Sache eingehen möchte, die auch nur ein Steinwurf von diesem IKEA entfernt ist. Name ist derselbe wie die Haltestelle von der 5. Butzweiler Hof ist der Flughafen am Butzweiler Hof. Aber vorher will ich euch kurz was sagen zur Geschichte von Ossendorf, die allerdings auch wirklich sehr kurz ist. Also, man kann wirklich sagen, 980 das erste Mal urkundlich erwähnt. Ich liebe ja, wie ihr wisst, urkundliche Erwähnungen. Und dann kann man auch schon einen großen Sprung machen, weil das meiste wirklich sehr agrarisch genutztes Land einfach war. Also, Diana, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, lag da schon goldrichtig. Dieser Stadtteil wirkt auch immer noch so wie ein Feld, wo jetzt mittlerweile Wohnungen stehen. Aber da war eben lange nicht so viel los. Es gab einen Guthof da in der Nähe der Eltesstraße und ansonsten war da tatsächlich wirklich landwirtschaftlich genutzt. So ist es richtig. Aber es lag ja auch noch vor den damaligen Toren der Stadt Köln. Deswegen, da war ja eh alles eher Äcker, Wiesen und Felder. Also der Stadtteil Ehrenfeld und so weiter. Die waren ja früher auch mehr so geprägt, bevor die dann eben die Stadt erweitert haben. Die Stadtmauer wurde geschleift, wie man ja so schön sagt, also heruntergerissen. Und dann wurde die Stadt, hatte sich auch weiter ausgebreitet. Aber bis dahin spielte sich ja das Leben tatsächlich innerhalb der Stadt. Also die ehemalige Stadtmauer, wie ihr wisst, ist ja die inneren Ringe. Also quasi die ganzen Ringe, die ihr aus der Innenstadt kennt. Am Rudolfplatz und so weiter. Das ist ja eben Stadtmauer quasi, die Linie wird dann auch nachgezeichnet und da lag eben Ossendorf, auch weit außerhalb davon. Genau, dann hat sich aber doch im 19. Jahrhundert eine erste Fabrik dort angesiedelt, 1851 war das, die war witzigerweise, erinnerte mich das ein bisschen an meine Heimat da in Euskirchen, nämlich mit den, da wurden auch Zuckerrüben verarbeitet und in Euskirchen Kuchenheim, ich finde ja diesen Stadtteilnamen immer noch sehr passend, wird ja auch bis heute Zuckerrübe verarbeitet. Diese Fabrik in Ossendorf wurde allerdings schon 1901, also sie hat jetzt gar nicht mal, gerade mal 50 Jahre existiert, wurde die schon stillgelegt. Und 1909 schon abgerissen. Also ihr könnt jetzt auch keine Industriedenkmäler da jetzt besichtigen. Die gibt es schon lange nicht mehr. Und im Zuge aber dieser Fabrik wurden dort eben auch Arbeitersiedlungen aufgebaut, wie man das ja gerne gemacht hat, immer damit die Arbeiter halt schnell in die Fabrik kamen, schnell wieder zurückkamen. Und der alte Teil von Ossendorf, finde ich, hat auch mit diesen kleinen geduckten Häusern, die man da so links und rechts sieht, immer noch ein bisschen diesen Charme dieser Arbeitersiedlung, die halt ursprünglich da so entstanden sind. Genau. Am 1. April ist kein Scherz. 1888 wurde dann Ossendorf, also diese Zahl 1888, ihr wisst schon, was kommt, eingemeindet seit 1888, jetzt habe ich es auch dreimal gesagt, gehört Ossendorf zur Stadt Köln. Und das ist eigentlich so ein ganz kurzer Galopp durch die Geschichte von Ossendorf. Ich weiß jetzt nicht, ob man da so empfehlen könnte, fummelt euch da mal deeper in die Geschichte rein, weil das, was ich so quer las hier und dort, war eben auch nicht viel mehr als das.
Ich kann noch zwei kleine Fakten über die Bevölkerung beisteuern. Mhm. Und zwar ein Fakt, der ein bisschen zeigt, wie die Bevölkerung angewachsen ist. Also 1798, was ja jetzt wirklich schon ein paar Tage her ist, da gab es in Ossendorf 160 Einwohnerinnen und Einwohner und heute sind es um die 10.000. Mhm. Also ist schon ein bisschen angewachsen. Und jetzt lasse ich dich einmal raten. Ich habe mir einmal angeguckt, wie Ossendorf bei der Europawahl gewählt hat. Ja. Was glaubst du denn, wie die gewählt haben dort, die Leute, die dort wohnen?
Ich glaube, dass die in Ossendorf die Grünen gewählt haben.
Hättest du das wirklich gedacht?
Ja.
Krass. Ja, stimmt auch. Die haben die Grünen gewählt und zwar mit 23% und danach dann die CDU.
Weißt du, warum ich das glaube, warum die das gemacht haben oder warum ich das getippt habe? Weil dieser Stadtteil sehr ungrün ist und ich glaube, wenn ich mir was wünschen würde, also von der Bepflanzung, wäre es mehr Bäume für Ossendorf. Ich wünsche mir das ja auch für Ehrenfeld beispielsweise, aber ich glaube, das wäre so eine Aktion gewesen. Ich sagen würde, wenn da so der, wie nennt man das, Veedelsvertreter gesagt hätte, ja du, wir wollen ja auch für mehr Stadtgrün sorgen. Hey, sofort, ja auf jeden Fall, weil das ist eine krasse Betonwüste da, wo wir ja auch über die Wohnungsbebauung gesprochen haben und so, gibt halt keine Bäume eigentlich da. Ne? Es gibt so einen kleinen Park, der ist auch jetzt direkt vor dem, was ich jetzt besprechen werde, von dem Flughafen Butzweiler Hof nämlich, aber sonst war da jetzt nicht so viel Grün. Tatsächlich, ich glaube, man teilt sich noch so ein bisschen Taku-Park, vielleicht so gerade noch so mit Neu-Ehrenfeld, aber das war dann auch schon. Tatsächlich ist da sehr viel Bebau und sehr wenig Grün. Das ist, glaube ich, ein Nachteil in Ossendorf. Ja. Und jetzt habe ich schon ein paar Mal angekündigt und ihr seid wahrscheinlich auch schon, krallt euch schon in eure Sitze, weil ihr denkt, wann sagt ihr denn jetzt endlich was über den Flughafen Butzweiler Hof? Das mache ich jetzt direkt. Also der Butzweiler Hof, also der Flughafen dazu, hieß früher offiziell Flughafen Köln-Butzweiler Hof. Heutzutage ist das Ganze stillgelegt, das kann ich jetzt vorhin schon mal vorwegnehmen, aber das wisst ihr auch alle, weil alle fliegen von Köln-Bonn aus, da waren wir ja neulich auch in der Folge. Aber der 1911 im Stadtteil Ossendorf eben angelegte Flughafen war der erste zivile Flughafen, den es in Köln auch gab. Also wirklich, du und ich, also Touristen quasi, ob es die jetzt damals schon so viel gab, ist die andere Frage, aber eben an- und abfliegen konnten und das nicht nur militärisch genutzt war. Es gab ein, ihr kennt das wahrscheinlich auch so, Graf Zeppelin, die Geschichte, die großen Luftschiffe. Dort gab es auch einen Flughafen in Köln, der befand sich allerdings in Bickendorf. Und dieser Flughafen im Butzweiler Hof, so wie ich es verstanden habe, war eben tatsächlich für richtige Flugzeuge, also Passagiermaschinen, die da eben ab da auch fliegen durften. Ich weiß, wie gesagt, in den 1920ern, wie groß das so gewesen ist, ist immer schwer vorzustellen. Es waren halt viel kleinere Maschinen und es werden sehr wenig Leute, also höchstens Leute mit Einfluss da tatsächlich geflogen sein. Aber das Besondere war eben, dass wirklich Zivilisten dort auch abfliegen konnten. Genau. Und bereits am 1926 war es dann eben so, was ich sehr schön fand, übrigens am Himmelfahrtstag, wurde der Butz dann eben auch offiziell, also geplant war er schon 1911 für den zivilen Luftverkehr, aber 1926 wurde er dann dafür erst freigegeben tatsächlich. Also deswegen sprach ich auch gerade schon von den 20er Jahren, da habe ich ein bisschen vorgegriffen. Aber am Himmelfahrtstag 1926, und das war damals nämlich der 16. Mai, wurde der Butz, wie das auch im Volksmund genannt wurde, dann für den zivilen Luftverkehr freigegeben. Übrigens unter der Führung eines nicht ganz unbekannten Kölners, nämlich, das war auch wieder der gute Konrad Adenauer, der damals ja noch Bürgermeister von Köln war, und der hatte das federführend mal wieder in seine Hände genommen. Der hat ja in den 20er Jahren einiges in Köln bewegt und neu angeschafft quasi. Es wurde ja auch die Messe beispielsweise in Deutz wurde in der Zeit ja errichtet. Dann eben der Flughafen nochmal auf Vordermann gemacht, damals in Köln-Ossendorf. Und natürlich nicht zu vergessen, dafür bin ich ihm auch dankbar bis heute, unser geliebter Stadtwald. Der gehört ja auch noch dazu. Der hat der Conny ja auch mit auf den Weg gebracht. Ja, dann in der Zeit der Weltkriege natürlich vor allem, ich fasse das kurz, militärische Nutzung sowohl während des Ersten Weltkriegs, also noch vor 1926, als auch dann ab den 30er Jahren eben auch vor allem militärische Nutzung. Danach, als dann der Zweite Weltkrieg zu Ende war, wurde es von den verschiedenen alliierten Mächten genutzt. Also es waren die Briten, meine ich mal, da, die Amerikaner waren wohl auch mal da und vor allem dann zum Schluss waren es noch die Belgier, die da noch eine Station hatten und dann noch Truppen da stationiert hatten. Dann wurde es an unsere Bundeswehr übergeben, auch irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg haben die das dann noch ein bisschen verwaltet. Und am Ende kam es dann eben zur Schließung des Verkehrslandeplatzes Köln-Ossendorf, wie das damals so schön hieß. Und das war am 30. September 1980. Was noch witzig ist, der lag dann viele Jahre ja so ein bisschen, hatte so einen Dornröschenschlaf gehabt eigentlich, dieser Flughafen, das kennt ihr ja auch von anderen Sachen in Köln, es gibt ja Sachen, ja, nehmen wir nur mal den Fernsehturm, der erlebt ja auch einen jahrzehntelangen Dornröschenschlaf mittlerweile, ja. Sowas ähnliches hat...
wo wir überhaupt darüber reden, man macht eigentlich mal diese Schule auf in Ehrenfeld, weswegen die, wie hieß das nochmal, das Underground abgerissen wurde.
Das Underground weichen musste, schon vor vielen, vielen Jahren. Da geht's irgendwie auch nicht voran, müsste man auch mal recherchieren oder wenn ihr da mehr drüber wisst, schreibt uns da auch gerne zu. Also es fiel in so einen Dornröschenschlaf. Das Witzige fand ich, dass als der geschlossen wurde, dieser Flughafen, hat aber Papst Johannes Paul II., also der ehemalige Papst vor Ratzinger, hat nämlich da noch eine riesen Messe gehalten auf dem Flugfeld. Das fand ich noch interessant. Und zwar vor über 380.000 Zuschauern. Also das muss man sich auch mal reinziehen. Da war im Prinzip fast ganz Bonn war da. Immer so als Vergleich. Also Bonn wäre in dem Fall leer gewesen, waren alle da auf diesem Feld und wären, wenn sie alle da gewesen wären, so als Vergleich. Und die Band U2 hat da auch mal gespielt vor auch sehr vielen tausend Zuschauern auf einer ihrer Touren in den 80ern oder frühen 90ern.
Wow.
Genau. Die Bundeswehr hat das Ganze dann noch ein bisschen weiter verwaltet, hat es dann endgültig geschlossen 1995 und damit war auch wirklich der letzte Flugbetrieb komplett eingestellt und in den Folgejahren wurden dort auch oft weitere Musikveranstaltungen noch, also es war nicht ganz tot, sage ich mal, die Ecke, aber ich weiß nicht, ob ihr das noch von früher kennt, bevor es diese ganzen Wohnungen da gab, war das ja wirklich so ein Brachland, also das war ja wirklich so ganz wenig Bebau, man stieg dann ja immer nur an dieser verlorenen Haltestelle IKEA Butzweiler Hof aus, dann war da links dieser oder rechts dieser Flughafen eben und dann war ja, weiß ich noch, so eine Kieselstein-Schotterpiste, durch die ging man dann so durch, bis man halt auf den Parkplatz von IKEA anlangte. Das ist ja mittlerweile alles zugebaut und so versucht mit Leben zu befüllen. Und apropos Leben, dieser Flughafen ist eigentlich ziemlich belebt und bildet eigentlich so ein bisschen so eine Ausgehviertelmeile. Also man hat da so ein bisschen künstlich sowas erschaffen, finde ich. Ne? Also man kann sich da Autos angucken in der Motor World, so heißt das. Dort gibt es auch eine kleine Ausstellung von für Michael Schumacher. Sowohl private Ausstellungsstücke gibt es da, als auch Autos, die man sich angucken kann. Also Formel 1 Wagen kann man sich da auch angucken. Es gibt da allerdings auch einiges an Gastro, wie wir gestern noch gesehen haben.
Ja, das Ahoi ist auf jeden Fall da. Mhm. Welcher Fernsehkoch war das? Steffen Hensler oder
so? Steffen Hensler, glaube ich, ja, genau.
Ja, ja genau. Der hat dort sein etwas so norddeutsch angehaucht, sage ich jetzt mal, sein Restaurant. War gestern, als wir da waren, relativ leer. Ich weiß gar nicht mehr, was waren das denn für Restaurants, die da so ziemlich voll waren, um diese Autohalle drumherum?
Ja, es war noch ein italienisches Restaurant, also das, was man auch direkt in dieser Ausstellungshalle quasi sehen konnte. Den Namen habe ich jetzt vergessen, werdet ihr aber ganz schnell rausfinden. Und dann gab es auch noch so eine mexikanische Bar, also wo es Cocktails und so weiter gibt.
Genau, aber ich glaube, was eigentlich richtig voll war, war das Steakhouse.
Genau, oder? Das Steakhouse, ja, da gab es noch ein Steakhouse.
Scheint ja ganz gut zu sein. Wir haben schon ein bisschen auch die Augen verdreht, was so die Leute anging, die dort aus ihrem riesigen Karren gestiegen sind. auf jeden Fall auch so viele CEO aussehende Typen, die dann halt, wie Julius gestern bemerkte, auch sehr treffend Jeanshose, aber dann weißes Anzughemd und dann aus so einem viel zu großen SUV für so eine Stadt wie Köln. Was geht ab mit den Leuten? Mhm. Warum? Warum so ein Riesenauto in so einem Flachland hier? Whatever. Auf jeden Fall war da wirklich ein SUV nach dem anderen und diese CEO-Typen mit ihren Ischen stiegen aus und gingen dann da in diesen Komplex rein. Auch sehr geil fand ich diese Szene, wo sich zwei Frauen auf dem Parkplatz irgendwie gegenseitig anschrien und die eine nur schrie, hahaha. Du, was hat die gesagt?
Ich weiß nicht, ob ich da nicht explicit Content schon machen muss, wenn ich das jetzt hier ausspreche. Ich sage mal, es wurde auch sehr auf das Geschlecht eingegangen, ja. Also das biologische Geschlecht.
Ja, okay. Naja, auf jeden Fall interessante Menschen, die dort gestern da saßen. Also ich würde sagen, schon doch so letztendlich durch die Bank weg alle möglichen Arten von Leuten, aber auch viele, die da eben mit ihren richtig teuren Karren hinfuhren und irgendwie, glaube ich, nach einem langen Tag des viel Geldverdienens dort nochmal ihr Steak in künstlich angelegter Atmosphäre verzehren wollten.
Ja, künstlich angelegt, finde ich, passt total. Also es wirkt sehr künstlich und so. Ich glaube, wenn du halt ein Fan bist von Autos und im Autoambiente essen willst, quasi in einem Autohaus essen willst, dann kannst du das da machen und dann kommst du da, glaube ich, auch voll auf deine Kosten. Also dann kriegst du da auch wirklich was geboten und dann kannst du das da auch, glaube ich, wirklich so ein bisschen feiern und gut finden. Also ich glaube, Diana und ich werden da jetzt nicht nochmal hinreisen und da zu dinieren, außer man sollte noch erfahren, das sind die besten Steaks von Köln, da würde ich es vielleicht noch wagen, aber ansonsten eher nicht.
Genau, also ich meine, wenn ihr dort schon mal essen wart und ihr sagt, glaubt es uns, diese Küche dort, die dort serviert wird, da ist das Ambiente total egal, geht da mal essen, dann mache ich das auch, ne? Aber ja, ansonsten würde ich es nicht unbedingt machen. Was ich aber doch auch durchaus ganz interessant fand, war, da stehen ja noch so ein altes Flugzeug steht da noch rum, da stehen so alte, verrostete amerikanische Karren noch rum, die man sich angucken kann, da steht so ein verrostetes Pferd aus irgendwie Metall rum alles. Also ich habe ein paar Fotos gemacht und wenn ich eines Tages dran denke, werde ich sie auch bei Instagram hochladen. Ansonsten sei euch ein Besuch dort, wenn ihr das nächste Mal bei IKEA seid, ans Herz gelegt.
Ja, genau. Also das guckt euch das auf jeden Fall mal an. Einen Blick kann man da mal riskieren und man kann dabei auf jeden Fall auch spazieren gehen. Ja, das wäre es jetzt von mir gewesen zum Flughafen Butzweiler Hof. Ich weiß nicht, ob du da jetzt noch zu Fragen hast. Ich hoffe nicht, weil alles, was ich darüber jetzt wusste, habe ich schon erzählt, Jana.
Ja, genau. Ich habe mir noch dazu notiert, dass das früher das Luftkreuz des Westens genannt wurde. Genau. Und ansonsten habe ich dazu nichts Spannendes mehr, deswegen möchte ich auch direkt weitergehen zum nächsten Thema. Und zwar gibt es ja etwas dort in Ossendorf, wofür Ossendorf auch relativ bekannt ist, nämlich die JVA, die nicht das J, wie ich bis vor wenigen Stunden noch dachte, für Jugendvollzugsanstalt steht, sondern für Justizvollzugsanstalt, wie mir Julius berichtete.
Ja, genau. Und ich weiß nicht, hast du dazu noch was weiter vorbereitet zur JVA? Sonst könnte ich dazu was erzählen oder möchtest du darüber was erzählen?
Nein, das ist dein Feld der Expertise. Du hast dort ja auch schon mal eingesessen.
Okay, das sind jetzt wirkliche Fake News. Das habe ich tatsächlich noch nicht. Ich war auch noch nie da drin. Aber ich kann euch natürlich sehr gerne was darüber erzählen. Ich überlege allerdings, ob ich nicht erstmal das Pferd, wie man so schön sagt, von hinten aufzäume und euch erstmal was über den Vorgänger quasi erzähle, weil das auch erklärt, warum ein bestimmter Name, und deswegen, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, also zumindest den ersten Teil dieses Namens, immer noch benutzt wird, auch für die JVA Köln, obwohl dieses andere Gebäude schon lange nicht mehr existiert. Und zwar geht es darum, dass man früher in der Kölner Altstadt Nord, also so wäre es der heutige Bezeichnung, ein Gefängnis hatte. Und das war zwischen dem Gerionswall und der Vogteistraße, also in der Nähe mal so gesagt des Hansarings. Ihr kennt das große Saturngebäude und da in der Ecke gab es ein Gefängnis und das wurde im Volksmund Klingelpütz genannt. Warum wurde das Klingelpütz genannt? Das ist so darauf zurückzuführen, dass der Straßenname auf den Brunnen eines Bürgers zurückzuführen ist und dieser Bürger hieß Klingelmann. Und so habt ihr schon den ersten Teil dieses Namens und dann ist natürlich nur die Frage, warum denn dann noch Pütz? Also Klingelmann ist jetzt klar, weil das war halt die Straße, wo dieser Herr dann diesen Brunnen hatte, aber warum denn jetzt noch Pütz? Und Pütz kommt halt von dem lateinischen Wort Poetus, Poteus, so wird es ausgesprochen. Also wie Pute und dann noch US hinten dran. genau, und das heißt, und das wurde im Kölschen dann auf Pütz übersetzt, und das heißt eigentlich Brunnen auf Lateinisch. Also haben wir es schon zusammengekriegt. Das bezog sich eben auf diesen Brunnen und dann hat man den Namen Klingelpütz erwähnt. Also, so habt ihr den Namen und diese Bezeichnung ist auch einfach für dieses neue Gefängnis, also für die JVA in Ossendorf, weiter beibehalten geworden. Und das Gefängnis, was jetzt da früher eben existierte, das ist 1969 abgerissen worden, wurde ursprünglich mal von den Preußen errichtet, und zwar in den 1830er Jahren. Und hatte eben unter dem König, ihr wisst ja, die Preußen kamen nach den Franzosen nach Köln und die haben eben dieses Gefängnis dort errichtet. Was ist jetzt also mit der JVA in Köln so los? Wann wurde die gebaut? Das haben wir jetzt gerade schon erwähnt. Also sie besteht seit 1969 und ist sowohl für Erwachsene, das ist jetzt auch nochmal, also es steht nicht für Jugend, sondern es steht für Justizvollzugsanstalt, es ist für erwachsene Männer und Frauen vorgesehen. Und die Grundsteinlegung erfolgte, die 1961, also in dem Jahr, als meine Mutter geboren wurde, erfolgte die Grundsteinlegung. Und ich muss sagen, ich finde, für Kölner Verhältnisse war das auch relativ schnell errichtet. Also man hat keine 10 Jahre gebraucht, das zu bauen. Grundsteinlegung war nämlich bereits, oder Richtfest, wie man das ja schon nennt, das ist immer dieser Moment, wenn ein Dach schon mal auf irgendwas drauf gebaut ist, der war 1966. Und im November 1968 kamen schon die ersten Gefangenen dann also in die neue JVA in Ossendorf. Und im März 1969 kamen dann die Frauen dazu, also eben Frauen und Männer sind da separiert, die sind jetzt nicht zusammen dort eingebuchtet, sondern es gibt eben Frauenhäuser und es gibt eben Männer, einen Männertrakt quasi. Aufgelockert wird die Atmosphäre dort unter anderem durch eine Bibliothek, wie ich las, aber ansonsten wird, glaube ich, weiß ich jetzt nicht, will denen jetzt auch nicht Unrecht tun, aber ich habe jetzt nicht von vielen Freizeitaktivitäten gelesen, die man da sonst so machen kann, ob man da jetzt noch Schulabschlüsse nachholt, irgendwas der Art wird es dort geben, wahrscheinlich auch noch Werkstätten, aber viel las ich darüber nicht. Was ich noch ein bisschen interessanter fand, war dann, wer hat denn da schon mal so gesessen? Also das
hätte mich jetzt auch interessiert. Ja, wer sind denn die prominenten Insassen da?
Ja, da habe ich mir zu auch was aufgeschrieben und es gab wohl, ich finde das auch genial, dass es auch so, dass ich es auch mir so aufgeschrieben habe, es gab mehrere prominente Häftlinge. Unter anderem war es der Kanzleramtsspion Günther Guillaume, dazu vielleicht noch kurz eine Erklärung. Günther Guillaume hat in den 70er Jahren, war er mal Best Buddy mit dem ehemaligen Bundeskanzler Willy Brandt, war aber eigentlich ein DDR-Spion und hat dann natürlich sehr viele, sagen wir mal, heikle Informationen dann auf die andere Seite des Eisernen Vorhangs geschafft und als das Ganze aufflog, musste auch Willy Brandt seinen Hut nehmen und Günther Guillaume hat dann dort eingesessen.
Und wie lange sitzt er da immer noch ein? Ist Günther Guillaume mittlerweile tot oder Julius zeigt seinen Finger auf und suggeriert, dass ich hier kurz eine Zwischenmoderation mache, während er sucht und jetzt gerät er gerade in Panik. Ich bin dafür, wir machen mal kurz auf Pause.
Ja, zurück zum guten Günther Guillaume. Der war auf jeden Fall wirklich einige Jahre im Gefängnis, hat aber auch die Gefängniszellen öfter mal gewechselt. Insgesamt wurde er zu 13 Jahren Haft damals verurteilt wegen Spionagetätigkeiten gegen die BRD.
Ich muss sagen, das kommt mir sehr wenig vor. Ich dachte, für Spionagetätigkeiten gegen ein Land kommt man irgendwie 25 Jahre in Haft oder so.
Ja, war ja der Kalte Krieg und da gab es natürlich auch mal sehr Einfluss. Natürlich musste man immer gucken, wie man es so macht, aber hätte ich jetzt auch gedacht, dass es ein bisschen länger gewesen wäre. Und er kam dann erst in die Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt in Bonn. Natürlich, damals war ja Bundeshauptstadt, war ja Bonn. Dann ist er nach Ossendorf gewandert und ab 1976, auch das ist in der Nähe meines Heimatdorfes, ist er dann nach Rheinbach nochmal übergesiedelt worden. Eingesessen hat er bis 1981. Seine Frau ist übrigens auch mitverhaftet worden. Also sie wurden als Spionagepärchen quasi verhaftet. Und dann gab es, und das gibt es ja, gab es ja vor einigen Tagen jetzt auch, gab es einen sogenannten Agentenaustausch. Gab es jetzt aktuell ja auch mal wieder, Gefangenenaustausch, wie es da hieß, aber es sind ja auch Agenten darunter wieder ausgetauscht worden. Und in der Zeit ist es eben so, dass er dann zurück in die DDR kehren konnte. Und dort wurde er gefeiert als Kundschafter des Friedens und hat da eben dann seine Tage verbracht. Verstorben ist er dann 1995, also ist auch schon eine ganze Ecke her, in Eggersdorf. Eggersdorf, kann ich Diana auch noch beantworten, ist eine Gemeinde im Landkreis Märkisch-Oberland in Brandenburg.
Danke, damit hast du wirklich alle meine brennenden Fragen zu Günther Guillaume beantwortet.
Sehr gut. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, die nächsten zu erwähnen. Also der Bankier Ivan David Herrstadt wurde dort auch noch inhaftiert. War ein deutscher Bankier und Gründer der ehemaligen Kölner Herrstadt Bank. Wahrscheinlich war das diese Geschichte mit den Bank, mit dieser Bankpleite, was wir mal im Kölner Stadtmuseum jetzt sahen, wo ja dann, ich schätze mal, das war das. Dann der Kindermörder Jürgen Bartsch, die RAF-Terroristin Ulrike Meinhof und die NSU-Terroristin Beate Zschäpe saßen ebenfalls schon im Klingelpütz, um auch mal dieses Wort hier nochmal zu verwenden. Und derzeit ist der prominenteste Einsitzende, ist wahrscheinlich jetzt die neue Bezeichnung, schätze ich mal, der Rezma, der wegen der Rezma-Entführung bekannt gewordene Thomas Drach, der sitzt dort in Untersuchungshaft. Was ist denn nochmal? Die Rezma-Entführung war folgendes. Bei der Rezma-Entführung wurde der Hamburger Mäzen, Philologe und Sozialforscher Jan-Philipp Rezma 1996 zum Zweck der Erpressung gefangen gehalten und hat 33 Tagen gegen Zahlung eines Lösegelds in Millionenhöhe freigelassen. Die Täter Thomas Drach und drei Mittäter erhielten hohe Freiheitsstrafen. Also der sitzt da, weil er diesen Bankier in den 90er Jahren mal entführt hat.
Okay, und der Bankier hieß jetzt nochmal wie?
Rezma.
Okay, alles klar. Ja, sehr interessant, sehr interessant.
Damit bin ich auch fertig. Mehr habe ich nicht vorbereitet für diese Ossendorf-Folge. Ob man dort Führungen machen kann, ob es einen Tag der offenen Tür gibt in der JVA, ich hoffe nicht. Aber wer weiß.
Genau, und ich würde sagen, wir könnten ja den Fädelscheck noch einmal machen. Da können wir vielleicht auch da drin noch mal generell erkunden, was gibt es eigentlich so in Ossendorf? Will man da wohnen? Wie ist die Lebensqualität? Wir haben ja schon öfter mal festgestellt, dass unser Fädelscheck nicht 1:1 wirklich abbildet, wie lebenswert es in einem Fädel ist. Aber es ist ja nur ein Annäherungsversuch.
Ja, das stimmt. Und du wolltest ja noch was nachrecherchieren. Wir machen eine kurze Pause.
Ach so, nee, das kann ich jetzt schon nachreichen. Ja. Ich wollte noch nachrecherchieren, warum die Iltisstraße eigentlich Iltisstraße heißt. Und zwar gibt es einige Sachen in Neu-Ehrenfeld/Ossendorf, die sich auf so einen Typen beziehen namens Wilhelm Lahns. Der lebte von 1861 bis 1947 und der wiederum hatte ein Kanonenboot namens Iltis. Und das ist im Jahr 1900 im chinesischen Meer unterwegs gewesen, dort für die deutsche kaiserliche Marine. Iltis war auch an der Belagerung und Eroberung des sogenannten Taku Force beteiligt. Moment, ja, wie das Taku fällt, ja. Genau, ja, da ist Julius gerade wieder aufgewacht. Und jetzt steht hier noch auf dieser Seite, auf der ich das gerade nachlese, kuladik.de, Taku, in Anführungsstrichen, ist ein Versuch, den eigentlichen chinesischen Namen des Forts in eine deutsche Schreibweise zu übertragen, wobei inzwischen häufiger die Schreibweise Dagu verwendet wird. Also, das beantwortet auch die Frage für mich, warum das Taku-Feld heißt. Mhm. Kommt also nicht von Tacos oder sowas oder was man sich da sonst so denken kann, sondern es ist tatsächlich ein falsch eingedeutschtes chinesisches Wort.
Sehr interessant. Also ich habe das Gefühl, heute in dieser Folge, wir haben es zwar gesagt, wir machen nur wenig Geschichte, aber jetzt haben wir voll viel gelernt insgesamt. Also voll viel Geschichte, vollgepackt mit Geschichten und Geschichte. Wahnsinn. Also manchmal haben wir das auch richtig drauf. Weißt du, was mir gerade auch eingefallen ist, was wir heute gar nicht machen und was wir auch vergessen haben zu machen?
Was denn?
Unser immer wieder beliebtes Spiel mit dem das Vokabelheftchen.
Ja, das ist so eine, das ist eine meiner Lieblingsrubriken, aber ich würde sagen, die heben wir uns für die nächste Folge nochmal auf.
Die nächste Folge wird eine reine Rubrikfolge, da werden wir gar nicht über irgendeinen Fädel sprechen, sondern wir werden einfach nur darüber sprechen, was die einzelnen Rubriken sind, zu irgendwelchen Sachen. Da kommt auch wieder das Ostermännchen, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Ich freue mich da auch schon drauf, aber wir kommen jetzt zum Abschluss an der Folge, würde ich sagen, und machen natürlich den Fädelscheck, weil der gehört dazu. Und was wir auch noch machen müssen, Janchen, wir müssen nochmal rausfinden, in welchem Fädel wir eigentlich zuletzt waren, und dieses Fädel müssen wir natürlich auch zum Abschluss nochmal bewerten, weil das haben wir natürlich auch noch nicht gemacht.
Oh Gott im Himmel, wo waren wir denn da zuletzt? Also wir waren zuletzt im Ausland, wir waren in Lübeck, aber das bewerten wir nicht. Und dann waren wir in verschiedenen Cafés, die haben wir ja schon bewertet.
Wir waren letztes Mal in Niel.
Was haben wir denn bitte schön da erlebt?
In Niel waren wir spazieren, da stank es am Rhein und wir wollten eigentlich an so einer Kirche aufnehmen, aber da waren uns da zu viele Touristen, also Touristen ist Quatsch, aber Leute, die sich diese kleine Kirche angucken wollten. Das haben wir so in Niel gemacht.
Da haben wir doch noch mehr gemacht. Was gab es denn noch so anzugucken in Niel?
Ich weiß, dass wir über die Fortwerke noch gesprochen haben. Du hast die Geschichte erzählt mit dem Schiff, das gegen die Brücke gefahren ist. Daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Ansonsten gab es sehr viel Verkehr in Niel. Es war auch da eine sehr verkehrsreiche, teilweise sehr verkehrsreiches Veedel. Und wir bewerten es gleich mal. Vielleicht fällt uns gleich noch mal was ein. Aber ich würde sagen, jetzt ist Zeit für den
Veedelscheck.
Der Veedelscheck beginnt wie immer mit der Frage: Julius, hatte denn unser heutiger Stadtteil, unser heutiges Veedel, das in der Besprechung ist, Köln-Ossendorf, eine gute Anbindung an die Innenstadt oder nicht?
Ich würde sagen, ja. Wir sind ja vom Heumarkt aus mit der Linie 5 gefahren. Ich war erst ein bisschen skeptisch, aber das hat doch ganz gut funktioniert.
Ich möchte sagen, jein, weil das ist zwar ganz cool mit der Linie 5, aber mir ist es schon mal passiert, dass ich dort beim IKEA war und auf dem Rückweg gab es einen Unfall auf der Linie 5, was natürlich Gott sei Dank nicht so häufig passiert. Aber manchmal fällt ja auch eine KVB-Linie aus anderen Gründen aus. Und dann gab es eben keine einzige andere Möglichkeit, die man öffentlich so nutzen kann, um überhaupt wieder in die Innenstadt zurückzukommen. Kein Bus, zumindest nicht, dass ich mir eine Bushaltestelle irgendwie aufgefallen wäre. Wir hätten nur ein Taxi rufen können. Und heute könnte man wahrscheinlich auch noch einen Leimroller irgendwo ergattern. Wobei ich muss sagen, ich habe da ehrlich gesagt keinen einzigen Leimroller, ein einziges KVB-Fahrrad habe ich gesehen, das stand direkt vom IKEA.
Ja.
Es gab auch eine Cambio-Station, aber das finde ich, ist ja nicht eine gute Anbindung. Mit der Karre ist es wahrscheinlich noch was anderes. Mit der Karre ist es natürlich sehr gut angebunden.
Das ist eine super geile Autobahnauffahrt. Geil. Und da kann man auch einmal richtig schnell in die Stadt flitzen und sich nochmal den Dom angucken. Also da viele Autofahrer sind, auch glaube ich, würden die uns widersprechen. Okay, sagen wir einen halben Punkt.
Ja, da fällt mir auch gerade ein, gibt es in Ossendorf nicht auch einen Wertstoffhof?
Ja, der ist direkt gegenüber vom IKEA. Falls das Schrott ist, dann kannst du es direkt da wegschmeißen.
Ja, da war ich nämlich schon mal, fällt mir gerade ein. Das war ein schöner Tag. Ich finde es ja immer eine schöne Angelegenheit, zum Wertstoffhof zu fahren.
Alle haben andere Hobbys.
Okay, also sollen wir für gute Anbindung einen halben Punkt geben?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, dann günstige Wohnungen, ja oder nein, können wir leider nicht beurteilen, aber ich würde fast sagen nein.
Okay, kein Punkt.
Oder geben wir mal einen halben Punkt noch, weil wir wissen es ja nicht, oder?
Okay, der Fairness halber. Schräg, weil, aber okay, machen wir.
Du musst ins Mikrofon reden.
Ich finde es schräg, aber ich denke, wir machen das.
Gibt es da ein Bütchen?
Habe ich keins gesehen.
Habe ich auch keins gesehen, aber ich bin mir recht sicher, dass man da, ich glaube nämlich, als ich diesen sehr, sehr langen Spaziergang von IKEA wieder zurück nach Neu-Ehrenfeld machte, da kamen wir auf jeden Fall an einem Bütchen vorbei. Das ist aber jetzt nicht so eine Sache von alle paar Meter, ne?
Es gibt da tatsächlich ein Bütchen. Ich war ja mit dir auch mal was bei Kleinanzeigen abholen, in so einem Siedlung, die eigentlich ganz schön war in Ossendorf, in der Nähe dieser Autobahnauffahrt. Und da gab es auch Bäcker und einen Metzger, glaube ich, oder so. Und auf jeden Fall auch ein Bütchen. Ja, gibt es. Also ein dicker Punkt.
Gut, geben wir mal einen Punkt, aber die Bütchendichte ist dort nicht sehr hoch. Ossendorf ist auch ein relativ großer, also so vom Platz her relativ großer Stadtteil. Da läuft man, glaube ich, zwischen den einzelnen Bütchen lang, aber egal. Wir geben statt einen Punkt, zwei Punkte. Dann Supermärkte.
Habe ich keinen gesehen, aber ich denke mal, gibt's da.
Wir sind so geil vorbereitet.
Ja, wenn wir das nicht sehen konnten, weil ich meine, wir waren ja da. Also ich habe keinen gesehen, gibt es keinen Punkt, aber es wird da wahrscheinlich einen geben, weil das ein Industriegebiet ist. Es gibt auf jeden Fall, das weiß ich, es gibt einen italienischen Supermarkt. Da war ich sogar schon mal drin, ja.
Es gibt da einen italienischen
Supermarkt? Ja, da gibt es tatsächlich, da war ich mit meiner Schwester schon mal drin. Da gibt es einen italienischen Supermarkt, der ist auch im Prinzip eine Haltestelle weiter vom IKEA.
Geil. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch mal hin. Ich kann mir auch ehrlich gesagt
auf
nicht...
auf dieser Meile gibt es auf jeden Fall auch Tankstellen und so ein Zeug. Da gibt es auch Supermärkte. Ja, Punkt, raus.
Das ist ein Industriegebiet, das ist aber auch ein riesen Wohngebiet. Da sind super viele Bürogebäude und so. Natürlich gibt es da hundertprozentig einen Supermarkt, weil irgendwo müssen die Leute einkaufen.
Frage ist eher, ob es dann auch einen Drogeriemarkt gibt. Nein, war Quatsch. Aber ein Punkt, ja.
Ja, komm.
Sonst kommen wir ja nie hier durch mit dem Veedelscheck.
Eine Kaschemme habe ich leider auch nicht gesehen, aber das bedeutet auch nicht, dass es keine gibt. Wenn man halt diese ganzen Steakhouses und so als...
Ja, komm, mach mal einen Punkt.
Du willst einfach nur hier durch, ne?
Nein, ich will aber auf jeden Fall ja... Man kann es ja nicht sagen, dass es keinen Punkt gibt, wenn es dann ein Steakhouse gibt.
Okay, Entertainment.
Nein. Obwohl, Na, sag du. Es gibt eine Kartbahn, das haben wir nicht erwähnt, das ist Entertainment.
Stimmt, eine Kartbahn ist Entertainment, Ikea ist halt auch Entertainment auf jeden Fall, aber das war es dann auch schon. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob wir Godorf einen Punkt gegeben haben oder nicht, aber ich würde mal sagen, wir geben mal jetzt hier am Butzweiler Hof keinen Punkt für Entertainment, weil ich finde, oder?
Doch, einen halben kommen, weil eine Go-Kartbahn haben wirklich nicht so viele Stadtteile. Ich finde, das ist schon Entertainment. Halber
es
Punkt.
Es gab ja auch, haben wir ja auch gesehen, diesen Veranstaltungsort, der einzige mit Industriecharme oder sowas, ja, wurde dort beworben.
Ja.
Ne?
Ja. Ja, komm, gib denen einen halben Punkt.
Ah, na gut, alles klar.
Damit hat Ossendorf so gut abgeschnitten wie noch kein Fädel. Nein, das war Quatsch.
Natur gibt es nicht und Lärm gibt es zu Genüge. Also dafür kein Punkt mehr. Damit sind wir bei 4,5 von 8 möglichen Punkten. Fertig, aus.
Sehr geil. Finde ich gut. 4,5 ist so in der Mitte, glaube ich. Ist nicht mega geil. Also ich glaube, so Wahn hatte 8, aber ist okay.
Wahn hatte 8 Punkte?
Ich bin ja manchmal so überrascht über dieses Punktesystem. Und dann stehst du in irgendeinem Stadtteil wie Wahn, also nichts gegen Wahn oder Wahnheide. Mhm. Und dann denkst du plötzlich so, also jetzt auch mal ein bisschen aus der Redaktion hier gesprochen, ey krass, wenn wir jetzt hier so weitermachen, kriegt einfach dieser Stadtteil so viele Punkte wie Ehrenfeld. Also weißt du, es ist ja manchmal wirklich so, dann hast du plötzlich 6 von 8 und denkst, das kann eigentlich gar nicht sein. Also irgendwann müssen wir nochmal unsere Bewertungskriterien da, glaube ich, umstricken, weil sonst schneiden so manche Stadtteile, nur weil die das dann tatsächlich alles haben, einfach irgendwie mega gut ab. Naja, müssen wir nochmal drüber nachdenken. Ich würde jetzt sagen, jetzt kommen wir zur Bewertung von Neil. Ich fange an. Ich fand Neil ganz nett. Neil hatte so einen dörflichen Teil. Das haben ja viele Stadtteile in Köln, muss man sagen. Aber von diesem, da gab es auch Restaurants, erinnere ich mich noch. Da konnte man auf jeden Fall einkehren. Wie gesagt, sonst ist es auch sehr industriell. Es ist halt so ein Industriehafenbereich mit eben natürlich Ford, also einem riesigen Arbeitgeber hier auch in der Stadt und natürlich auch einem riesigen Produzenten von Autos. Und dann gab es noch ein paar andere Sachen auf jeden Fall da. Es gab diese Hochöfen, gibt es da. Also was heißt Hochöfen? Heizanlage, ist ein Heizkraftwerk. Dieses Riesige gibt es dort auch. Ich glaube, wir werden da sehr viele Menschen, schätze ich mal, auch arbeiten. Dann gibt es noch den Dumont Verlag, der sitzt da ja auch noch. Also da hast du auf jeden Fall, glaube ich, sehr viel sowas in der Richtung. Also Medien, aber eben auch Industrie. Und deswegen...
Günstige Wohnungen gab es dort, glaube ich, auch, wie ich mich
erinnere. Gab es dort auch, genau, tatsächlich. Und Entertainment jetzt eher weniger. Du kannst halt Reinspaziergänge machen. Das ist jetzt nicht das Entertainment-Ding. Aber ich würde einfach mal sagen, Neil kriegt von mir eine 3-.
Ja, kriegt von mir eine 4, sag ich mal. 4+.
Okay, dann sind wir insgesamt bei einer 4+. Ich glaube, das ist ganz gut für Neil. Vielleicht kommen wir ja nochmal hin und werden dann denken, oh, so eine 3+. Aber das wird sich noch herausstellen, weil irgendwann, wenn dieser Podcast zu Ende ist, fangen wir wieder von vorne an und dann machen wir einfach alle Fehler nochmal.
Genau, das ist eine sehr gute Idee. Ich denke mal, die Motivation dafür, die werden wir auf jeden Fall aufbringen.
Auf jeden Fall. Wenn euch das gefallen hat, was was ihr euch hier angehört habt, dann könnt ihr uns natürlich sehr gerne folgen bei Laufe und Verzelle. Ihr findet uns bei Instagram, ihr findet da auch häufig Bilder zu unseren Fädeln. Wir sind da ein bisschen hinten dran, aber ich glaube, wir können da auch mal wieder ein paar Posts raushauen. Andererseits, wir müssen sehr viel mehr auf Reels setzen, habe ich zu Diana nochmal gesagt heute, weil Fotos will sich ja eh keiner mehr angucken. Es dauert viel zu lange. Ich glaube, das ist auch schon so ein Punkt, seit TikTok dauert auch das zu lange, weißt du?
Irgendwann zerbreche ich noch an dem Druck, den du auf mich ausübst, Julius.
Ist so, aber ohne Fleiß kein Preis. Und deswegen kommen wir auch zu unserer allerletzten Kategorie. Was heißt Kategorie? Ist es ja gar nicht. Wir ziehen nochmal ein Fädel. Es dürften tatsächlich mittlerweile gar nicht mehr so viele sein, auch wenn wir noch ein paar Folgen immer dazwischen geschoben haben. Aber ich bin sehr gespannt, was wir als nächstes ziehen werden. So, ich hatte das Glück, das große, ich weiß noch nicht, ob es ein großes Glück wird, aber ich habe Ports gezogen, ich bin sehr gespannt, da sind wir mal wieder in der Ecke, man muss allerdings auch sagen, wir haben auf den anderen Ecken auch gar nicht mehr so viele Stadtteile, mit dem Stadtbezirk Ehrenfeld, ihr Lieben, sind wir nämlich jetzt auch durch, nachdem wir jetzt Ossendorf fertig haben und so viel fehlt uns jetzt auch nicht gar nicht mehr auf der linksrheinischen Seite. Ich freue mich auf Ports. Ports ist ja eigentlich auch eine ehemalige Stadt, also ist ja noch gar nicht so lange Teil von Köln.
Aus dem, also wir sind ja jetzt im Fädelports aus dem Stadtbezirk, das der auch, der oder das Bezirk, der Bezirk, Entschuldigung, ich habe kurz einen Aussetzer gehabt, egal, der Stadtbezirk, in dem sich das Fädelports befindet, heißt nämlich auch Ports und in dem Stadtbezirk Ports haben wir echt noch ein paar Sachen, die wir machen müssen, nämlich zum Beispiel Urbach, Elsdorf, Lind, waren wir in Lind schon und auch ein Stadtteil, der mir gar nichts sagt, namens Libur.
Das gibt's nicht.
Und Langel, da waren wir auch noch nicht.
Naja, Krängel, glaube ich, waren wir aber schon.
Finkenberg waren wir auch noch.
Ja, auf Finkenberg freue ich mich auch sehr.
Also da sind noch einige Schmankerl, die auf uns warten. Einige richtige Leckerchen. Ich glaube, im Stadtbezirk Chorweiler haben wir Gott sei Dank schon alles durch. Pesch, haben wir Pesch schon gemacht?
Nee, Pesch hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Wir hatten noch Weidenpesch.
Haben wir Pesch wirklich noch nicht? Weil ich habe das Gefühl, wir haben sehr, sehr viele schlechte Wortwitze gemacht.
Ich glaube halt, dass wir uns ein bisschen jetzt hier auch verhaspeln und so tun, als wüssten wir nicht, was wir schon alles aufgenommen haben. Das wissen wir nämlich natürlich.
Okay, dann wollen wir damit die Folge beenden. Ich freue mich, dass wir zu einem so eleganten Ende dieser Folge gekommen sind, ohne dass mich jemand abmoderiert hat. Ich wünsche euch noch einen sehr schönen Tag. Julius, das letzte Wort möchte ich diesmal dir überlassen.
Hört uns überall, wo es Podcasts zu hören gibt, nämlich bei, weiß ich nicht, Spotify, Apple und Deezer und wie sie alle heißen. Hört uns da, bewertet uns da. Wir lieben euch. Tschüssi und Tüdelü, wir hören uns aus Ports. Bis dann, ciao, ciao.